Eisenbahntheater über Hotels in der DDR. Das letzte Kleinod ist wieder auf Tour. Vom 3. August bis zum 15. September werden an 8 Bahnhöfen, vor allem in Ostdeutschland, persönliche Erfahrungen mit Hotels vorgestellt, die in der DDR einer der wenigen Orte waren, in denen sich Menschen aus Ost und West begegnen konnten. Die Restaurants, Nachtbars und Zimmer boten den Gästen einen ungewohnten Luxus. Beschattungen durch die Stasi waren in den Hotels alltäglich. Personal von Hotels in Eisenhüttenstadt und Frankfurt-Oder erzählten für das dokumentarische Theaterstück von ihren Erinnerungen an den Hotelbetrieb. Die Aufführung wird in mehreren Eisenbahnwaggons gezeigt, die mit originalen Möbeln und Objekten aus der DDR ausgestattet sind. Kartenreservierungen können Sie über den beigefügten Link vornehmen. Dabei können Sie auch mehr erfahren über diese einzigartige Theatergruppe und ihre Programme, die sie nicht bloß durch Europa, sondern auch schon nach Afrika führten. Hier erzähle ich als ehemaliger DDR-Weggemachter von 2 eigenen Hotelerlebnissen in der DDR. In diesem Winter 1986-87 erinnert Mitteleuropa an Bilder aus dem tiefsten Sibirien, wie der Stahl gehärtet wurde. Ostrowskis Epos über den kollektiven Bau einer Eisenbahnlinie durch die froststarre Taiga. Ich habe eine verschwommene Erinnerung an diesen Entwicklungs- und Erziehungsroman aus den 30ern. In den 50ern Pflichtlektüre in der Karl-Liebknecht-Schule zu Bernsdorf. Hängen geblieben ist der Eindruck von tödlicher Kälte, wie sie jetzt in unser Auto kriecht durch alle Ritzen und trotz auf Höchstleistung laufender Heizung die Innenseiten der Scheiben mit Frosträndern beschlägt. Es geht schon seit geraumer Zeit bergauf, zwischen meterhohen Schneewänden, vorbei an vereinzelten Ferienhäusern und kleinen Pensionen, die unter Panzern von Eis verborgen bleiben, ausgewuchert zu Eiszapfenpalästen. In engen Kurven sind Lastkraftwagen mit schwerer Fracht liegen geblieben. Schwarzer Gummi hat sich in schartigen Eismulden abgerieben. Wir ziehen mit 75 PS und Vorderradantrieb vorbei und schaffen es dennoch nicht vor Einbruch der Dunkelheit. Die Hinweisschilder sind zugeweht. Wir schlittern in eine hohle Gasse aus Schnee und Eis, kärglich beleuchtet durch Bogenlampen hinter Vorhängen von treibenden Flocken. Zinnwald, Staatsgrenze der DDR, Übergang von der CSSR. Ein Mann und eine Frau mit westdeutschen Reisepässen, die als Wohnort Harare, Simbabwe ausweisen, begehren Einlass. Für den Transit gibt es eine Laufnummer. Die DDR-Botschaft in Harare hatte bestätigt, für die Unterbrechung der Durchreise sei ein Visum nicht erforderlich. Aber nun ergibt sich ein anderes Problem. Die Laufnummer soll auch das Herkunftsland der Transitreisenden vermerken. Doch die Buchhaltung des DDR-Außenministeriums erweist sich als unzuverlässig. Der abgegriffene Katalog, der die Länder der Welt durchnummeriert, registriert unter Z Fehlanzeige. Ich rege an, unter S nachzuschlagen. Das Bonner Auswärtige Amt schreibe das afrikanische Land mit S wie Simbabwe und denke an deutsch-deutsche Gemeinsamkeiten. Auch nicht, sagt die Dame von Intourist. Und da steigt in mir ein Verdacht auf. Vielleicht versuchen Sie es mal unter R wie Rhodesien, schlage ich vor. Nun ja, da haben wir's ja. Erleichterung. Sächsische Bürokratie kann ihren Lauf nehmen, nummernmäßig. Wir schlittern bergab Richtung Elbe, durch heimelig erleuchtete Kurorte. Hinter Schneewehen am Wegesrand lockt die Wärme eines Cafés. Doch halten ist unmöglich. Die Einfahrt ist blockiert durch Schneemassen. Es wäre Zeit, den Tank aufzufüllen. Am Ortsausgang Licht in einer Tankstelle. Die Zufahrt blockiert durch Schneemassen. Will hier keiner ein Geschäft machen? Zwei Scheinwerferstrahlen drängen uns an den Wegrand. Ein Militär-LKW donnert vorbei. Die Rücklichter sind bald vom Schneetreiben verschluckt. Vorsichtig nehmen wir die Fahrt wieder auf. Nach 2 Kilometern springt eine winkende Gestalt in den angestrahlten Schneewirbel. Dahinter rechts die dunkle Silhouette eines liegengebliebenen PKW.
Können Sie uns wohl den Gefallen tun? Was sind liegen geblieben?
Eiszapfen am Bart. Der Atem gefriert sofort zur Frostwolke. Was ist denn das Problem?
Nur die Batterie ist alle. Bin schon 20 Kilometer runtergelaufen und wieder hoch. Wir müssen abgeschleppt werden.
Aber war das nicht eben die Volksarmee, die vorbeigefahren ist?
Nur die helfen doch nicht. Täten sie uns wohl den Gefallen?
Nach 20 Kilometern eine Tankstelle ohne Schneeblockade. Eine Hand kommt durchs geöffnete Fenster.
Ist ein Johannisbeerlikör aus der Gegend. Nehmen Sie es als Dankeschön.
Ankunft im Hotel Neva. Für die erste Nacht in Dresden zugewiesen am Grenzkontrollpunkt durch Intourist. Haben Sie aus Zinnwald eine Reservierung für uns erhalten?
Nee, nicht für Sie, bloß für 2 Leute aus Simbabwe.
Ja, das sind wir.
Aber Sie sind doch keine Afrikaner.
Die Koffer haben wir selber hereingeschleppt. Jetzt geht es um eine Hotelgarage. Ein Batterietod in der Frostnacht soll vermieden werden.
Machen nicht mal frei.
Der Hinweis auf 170 Westmark für eine Übernachtung hilft schließlich weiter. Der Privatwagen eines Hotelangestellten wird aus der Box der Tiefgarage in die gähnende Leere des Untergeschosses gerollt. Endlich betreten wir unser Zimmer im 7. Stock und gehen rückwärts wieder raus. Wir haben eine Sauna gemietet. Eine Etagenkraft des Hotelkaders klärt uns auf. Die auf voller Pulle laufende Heizung lässt sich leider nicht regulieren. Also strömt die zentral angelieferte Kraftwerkwärme durch weit geöffnete Fenster in die Dresdner Nacht. Die lockt zu erster Erkundung. Nach einigem Suchen finde ich den Bierkeller am Altmarkt, in dem ich mit Muttern auf Ausflug vom Dorf in die Großstadt 1956 Kassler mit Sauerkraut gegessen hatte. Unsere Mäntel werden an der Garderobe gegen 2 Groschen entgegengenommen. Wir steigen die Treppe hinab und finden uns am Ende einer Schlange wieder, die geduldig darauf wartet, dass im Restaurant der eine oder andere Platz geräumt wird. Das kann Stunden dauern. Jedes Mal, wenn ein Ungeduldiger die Schwingtür öffnet, tönt es vollkehlig aus dem warmen Säulensaal. Es zieht! Wir nehmen unsere Mäntel wieder und erklettern nach weiterem Irren durch menschenleere Straßen den 1. Stock eines Etablissements, das vor 30 Jahren erste Adresse sozialistisch-kulinarischer Solidarität war. Ein ungarisches Speiserestaurant. Hier ist es zwar leer, aber der deutsche Kellner schränkt sofort die Wahlfreiheit ein. Auf einem Podium im hinteren Teil, nahe der Küche, möchten wir bitte Platz nehmen. 4 bis 5 Tischbesatzungen beobachten unseren Widerstand, selber brav auf ihren vermutlich ebenso angewiesenen Plätzen. Die ganze Fensterfront ist frei. Wir werden zu Dissidenten und genießen bei Gulasch und Rotwein den Blick auf eine einsam rumpelte Straßenbahn. Lass uns morgen früh durchfahren bis Bremen, sagt meine Frau. Aber ich will mir die Annäherung an meine Heimat nicht nehmen lassen. Und außerdem haben wir schon 180 Westmark für die nächste Übernachtung in Weimar bei Intourist hingeblättert. Der Zwinger ist am nächsten Morgen unser Ziel. Ich will noch einmal die Sixtinische Madonna sehen, vor der ich atemlos als kleiner Junge stand. Beinahe hätte ich sie verpasst, denn ein kleiner, dicker Sachse erwischt uns im 1. Stock, hat uns fix ausgemacht als Westler und verwickelt uns in ideologieträchtige Diskussionen. Gorbatschow ist sein Thema und sein rotes Tuch. Verblüfft nehme ich zur Kenntnis, dass der Mann erschossen gehört. Ich merke bald, Das Weltbild des alten deutschen Kommunisten ist durcheinander geraten.
Es geht doch bloß auf unsere Kosten, wettert er. Nach außen mit den Amerikanern schorwinzeln und nach innen feste Truff.
Konsequent ist er aus der Partei ausgetreten und bewacht nun die alten Meister in Dresdens Zwingergalerie. Im Eingang des Niva-Hotels steht bei unserer Rückkehr plötzlich auch eine Wache. Das riesige Foyer dahinter ist düster und menschenleer. Wo sind an diesem Tag mitten in der Woche all die Hotelgäste?
Nun, wir machen sauber, sagt der Wächter
und lässt mich ausnahmsweise noch mal rasch aufs Klo. Der gesamte Geschäftsbetrieb ist für 24 Stunden eingestellt. Die Planwirtschaft holt Atem, koste es, was es wolle.
Glück und Frieden sei geschieden, Deutschland.
Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Wie war das in der DDR? Teil 2. Es war 10 Uhr morgens in Weimar, als das Foto entstand, das Ehepaar Schmidt aus Simbabwe im Schnee vor Goethe und Schiller auf hohem Sockel, die Morgensonne kaum sichtbar hinter einem Dunstschleier. Ich rieche diese Wintermorgenluft von Weimar, Braunkohlenrauch aus den Kaminen, der vertraute Geruch der Kindheit. Klausi beginnt zu träumen. Im kalten Wohnhaus Goethes steht an prominenter Stelle eine Vitrine mit Handschriften des Dichters. Eine kundige Hand hat ins Zentrum dieser Vitrine eine Botschaft des Napoleon-Bewunderers und Italienreisenden gerückt, die zu überprüfen ist. Zitat: Und wie wir auch in ferne Lande ziehen, da kommt es her, da kehrt es wieder hin. Wir wenden uns, wie auch die Welt entzücke, der Enge zu, die uns allein beglücke. Die Zeiten haben sich geändert, Herr Geheimrat. Der Kellner des Gasthofes zum Elefanten in Weimar, mager, ein gebildeter Mann, hatte an einem sommerlichen Tage, ziemlich tief im September des Jahres 1816, ein bewegendes, freudig verwirrendes Erlebnis. So beginnt Thomas Mann seinen Roman »Lotte in Weimar«. Der Gasthof ist heute ein super teures Interhotel und das Erlebnis zweier Reisender aus Simbabwe im Winter 1986-87, die zu später Stunde nach stressiger Fahrt über spiegelglatte Straßen im Elefanten eintreffen, ist eher frustrierend. Obwohl das Kellerrestaurant noch geöffnet und die Küchenbesatzung noch anwesend ist, wird den Hungrigen ein Mahl verweigert. Der Kellner versucht verlegen zu erklären, dass nach Auffassung des Küchenkaders die Zubereitung einer warmen Mahlzeit das Ende der Dienstzeit überschreiten würde. Es gibt Bockwurst mit Senf und einigen Scheiben trockenen Brotes. Danach schleppen die Reisenden ihre Koffer eigenhändig vom Auto ins Hotel. Der Türsteher, gebeten, behilflich zu sein, hatte korrekt festgestellt, viel zu kalt. Ach, lieber Thomas Mann, die Damen standen noch dem Hause abgekehrt bei dem Postwagen, die Niederholung ihres übrigens bescheidenen Gepäcks zu überwachen, und Marga wartete den Augenblick ab, wo sie beruhigt über ihr Eigentum sich gegen den Eingang wandten, um ihnen sodann ganz diplomat auf dem Bürgersteig entgegenzukommen. In der winterkalten Hotelhalle am nächsten Morgen kommt Johann Wolfgang von Goethes Postulat ins Wanken. Die Enge beglückt nicht mehr. Der Freund, der uns abholt, hört sich die sentimentale Schilderung von der Annäherung an die Heimat an, denkt nach und sagt: Das ist der Charme, den wir zu bieten haben. Stillstand! Unsere Dörfer, unsere Städte, Stillstand! Ihr kommt her und findet ein verwittertes Museum. Aber die Menschen, die darin leben müssen, wollen raus. Später lernen wir seine DDR-Nische kennen. Ein umgebautes Bauernhaus mit Apfelbaumgarten, Kamin innen und außen, ein Swimmingpool, ein Maleratelier. Dorthin zieht der Facharzt sich zurück, wenn er von der Arbeit kommt. An diesem Nachmittag kommt seine Frau zum letzten Mal von ihrer Arbeit heim, vom Lehramt an der Universität. Sie ist suspendiert. Beide haben einen Antrag zur Ausreise aus der DDR gestellt, wollen ganz von vorne anfangen. Warum? Will ich mit meiner Forschung weiterkommen, brauche ich internationale Kontakte mit Kollegen, auch bei Fachkonferenzen im Westen. Ich darf nicht reisen. Ich bin nicht in der Partei. Der Freund zeigt auf die Wände voller Bilder. Ich will nach Paris fahren können, den Louvre sehen, nach Florenz. Ich verkümmere hier. Mein Gott, ich will noch etwas sehen von der Welt. Es ist schon Nacht, als wir Richtung Magdeburg fahren. Der Vollmond schiebt sich über den Horizont und beleuchtet eine bizarre Schnee- und Eislandschaft. Nur Kerzenlicht hinter den Fenstern in den Dörfern. Stromsperre in weiten Teilen der DDR. In 3 Jahrzehnten haben es die sozialistischen Staatsplaner nicht vermocht, die Abhängigkeit von dem einen Energieträger zu verringern. Im Autoradio hören wir Berichte von der Braunkohlenfront. Soldaten der Volksarmee sind im Einsatz, um die gefrorene Kohle von den Halsen auf Eisenbahnwaggons zu laden. Kurz vor Mitternacht treffen wir in Helmstedt ein. Erste Anlaufstelle für Bürger der DDR, die knapp 3 Jahrzehnte nach dem Aufbruch der Schmidts aus Bernsdorf noch immer wegmachen. 2 Jahre später werden wir zusammen mit unserer Tochter Verwandte besuchen, die aus der Bundesrepublik wegmachten, als Auswanderer nach Australien, auf der Flucht auch vor politischer und militärischer Unsicherheit in Mitteleuropa. In der Silvesternacht 1988-89 hören die Schmidts und ihre Verwandten bei einer Live-Fernsehübertragung vor dem Rathaus zu Brisbane als erstes Lied im neuen Jahr John Lennons Imagine. In diesem Jahr 1989 verändert sich die Welt in Europa unvorstellbar. In der Nacht vom 9. zum 10. November erlebt die Tochter in Berlin die Öffnung der Mauer. Ihren Eltern schickt sie in einem Brief nach Harare ein selbst herausgehauenes kleines Mauerstück. Am Anfang ihres Architekturstudiums stand der Abbruch einer Mauer und die Lektion: Um etwas Neues zu bauen, müssen oft alte Mauern eingerissen werden. Sie hörten Klaus-Jürgen Schmidt in seinem Mitmachfunkhaus Trommeln im Elfenbeinturm mit einer akustischen Empfehlung, im August oder September in den Theaterzug vom letzten Kleinod einzusteigen, um, wie ich seinerzeit persönlich, über Hotels in der DDR als Begegnungsstätten zwischen Ost und West etwas zu erfahren.